Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Bastian Brandau herzlich willkommen. Er war freiwillig nach Moskau zurückgekehrt und war sich wohl sehr bewusst, was ihn dort erwarten würde. In Moskau hat ein Gericht den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny zu einer Haftstrafe verurteilt. Am Abend demonstrierten seine Anhänger in Moskau gegen das Urteil. Über die Proteste und das Urteil sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Moskau. Die Situation der Opposition in Russland ordnen wir außerdem ein im Gespräch mit Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne, frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen. Der sogenannte Corona-Gipfel und die Reaktionen darauf sind weiterhin Thema. Auch Kanzlerin Merkel hat sich am Abend in einem längeren Fernsehinterview zum Gipfel geäußert und ist weiterhin optimistisch.
Wir wissen, dass selbst wenn keine neuen Impfstoffe zugelassen werden, dass dann bis zum Ende des Sommers, also bis Ende September, 21. September, jeder ein Impfangebot bekommt. Und das heißt für mich, jeder hat zumindest die erste Impfung bekommen.
Die Auseinandersetzung zwischen der Europäischen Kommission und dem Pharmaunternehmen AstraZeneca, einem möglichen Lieferanten eines Impfstoffes, geht weiter und hat auch Auswirkungen auf die Situation in Nordirland, wie unsere Korrespondentin schildern wird. In Sachsen stuft der Verfassungsschutz den dortigen Landesverband der AfD als Verdachtsfall ein. Und am Ende der Sendung verabschieden wir uns von einem freundlichen Gesicht dieser Pandemie. Der britische Weltkriegsveteran Tom Moore hatte im Frühjahr Spenden für den britischen NHS gesammelt. Jetzt ist er im Alter von 100 Jahren gestorben. Eine mehrjährige Haftstrafe vollziehbar in einem Straflager, so lautet das Urteil eines Moskauer Gerichts gegen den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Der war vor gut zwei Wochen aus Deutschland nach Moskau zurückgekehrt, nach monatelanger Behandlungs- und Erholungsphase wegen einer Vergiftung. Noch am Flughafen hatten ihn die Behörden festgenommen, zunächst zu 30 Tagen Untersuchungshaft verurteilt. Heute Abend dann das Urteil eines Moskauer Gerichts, dreieinhalb Jahre Haft. Unser Korrespondent Tico Gries ist uns jetzt live zugeschaltet. Wie begründet das Gericht dieses Urteil und was sind die Konsequenzen für Nawalny?
Die Begründung ist, dass Alexei Nawalny gegen Bewährungsauflagen verstoßen habe. Diese Bewährungsstrafe galt noch unter anderem im vergangenen Jahr und da hatte er sich nicht, wie vorgeschrieben, zweimal im Monat bei einer bestimmten Behörde hier in Moskau gemeldet. Das hat er schon nicht getan bis zu seiner Vergiftung und das hat er auch nach seiner Vergiftung an mehreren Daten nicht getan und deswegen hat das Gericht darin einen Verstoß gegen diese Bewährungsauflagen gesehen und ihn verurteilt zu formal 3,5 Jahren Kolonie. Strafkolonie heißt das auf Russisch, das ist eine Art Gefängnis. Es werden ihm allerdings angerechnet ein Hausarrest von vor einigen Jahren und auch die letzten Tage, die er in Untersuchungshaft verbracht hat, die werden ihm auch angerechnet. Es bleiben unter dem Strich 2 Jahre und 8 Monate. Es ist allerdings noch Berufung möglich, aber das ist eine Formalität. Das Berufungsverfahren, da bin ich sehr sicher, wird genauso ausgehen wie diese Entscheidung heute.
Wie ist Alexei Nawalny vor Gericht aufgetreten und wie hat er auf das Urteil reagiert?
Er, denke ich, wollte zuversichtlich aussehen. Er hat gelächelt, er hat versucht, mit seiner Frau zu kommunizieren, die auch im Gerichtssaal war. Er hat ihr ein Herz auf die Glasscheibe gemalt. Er war hinter einer Glasscheibe in einer Art Glaskasten und hat versucht, kurz mit ihr zu sprechen. Und dann hatte er tatsächlich auch eine Art Auftritt in diesem Verfahren. Das waren eben seine Worte, die er dort äußern konnte und durfte. Er hat in dieser, man kann es Rede nennen, auch wenn die Richterin versucht hat, ihn mehrfach zu unterbrechen und gesagt hat, wir seien hier, man sei nicht bei einer Demonstration, so hat er dann doch weitergemacht. Er hat den Präsidenten Wladimir Putin scharf angegriffen, ihn verantwortlich gemacht, einmal mehr direkt für seine Vergiftung im August. Er hat gesagt, dieses Land werde schlecht regiert, die Korruption greife um sich und es gehe nicht um ihn, aber es gehe um die Zukunft des Landes und er rufe dazu auf, keine Angst zu haben.
Es gab schon tagsüber Proteste von Nawalny-Unterstützern. Es gab wohl ein enormes Aufgebot von Sicherheitskräften, die das Gerichtsgebäude auch weiträumig abgesperrt hatten. Von zahlreichen Festnahmen tagsüber war die Rede und auch am Abend waren Proteste angesetzt. Sie waren noch unterwegs in Moskau. Was haben Sie von diesen Protesten mitbekommen?
Ja, ich bin in der Tat gerade vor 15 Minuten zur Tür reingekommen. Es ist jetzt 1 Uhr und 15 Minuten in Moskau und ja, bis gerade eben gab es diese Proteste in der Innenstadt und ich muss Ihnen sagen, so etwas habe ich noch nicht erlebt in meiner Zeit hier als Korrespondent in Moskau. Es haben sich einige hundert, vielleicht auch einige tausend Menschen, das ist schwierig zu zählen, sich versammelt in der Nähe des Bolschoi-Theaters, das kennen vielleicht viele Menschen, und dann zogen sie durch die Straßen, durch die Gassen der Moskauer Innenstadt und taten das eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, vollkommen unbehelligt von der Polizei. Und die war nicht in der Lage, diesen Zug zu stoppen. Ich habe mich mit vielen Menschen dort unterhalten, mit vielen Demonstrantinnen unterhalten. Die hatten so etwas auch noch nicht erlebt, aber sie haben gesagt, wir haben keine Angst, wir sind gegen dieses Urteil, wir wollen unsere Freiheit, und das haben sie auch gerufen. Nach einiger Zeit sind sie dann aber doch eingekesselt worden zum Teil. Es gab sehr brutale Festnahmen wieder einmal. Die Nichtregierungsorganisation OWD Info meldet jetzt zur Stunde etwa 1000 Festnahmen im ganzen Land, die meisten davon in Moskau, aber etliche auch in St. Petersburg. Aber man kann es so sagen, das Urteil hat etliche Menschen heute Abend noch vor allem in St. Petersburg, in Moskau, auf die Straßen getrieben.
Berichte und Beobachtungen waren das live aus Moskau von unserem Korrespondenten Thilko Gries über das Urteil gegen Alexei Nawalny und die Proteste. Vielen Dank. Und vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne darüber zu sprechen. Sie ist Grünen-Politikerin. Lange Jahre war sie Bundestagsabgeordnete, unter anderem als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, auch für Russland zuständig. Ich habe sie als erstes gefragt, ob sie mit einer Verurteilung von Alexei Nawalny gerechnet hat.
Ich habe das für möglich gehalten, weil wir schon seit langer Zeit beurteilen können, dass Wladimir Putin und dem Kreml im Augenblick nichts daran gelegen ist, versöhnliche Zeichen auszusenden, sondern dass es eigentlich immer diese Haltung gibt, das stört mich überhaupt nicht, was ihr international sagt, was ihr im Europarat sagt, was in unserer Gesellschaft auf den Straßen stattfindet. Das ist die Botschaft, die im Augenblick ausgesendet wird.
Nawalny sieht den Prozess als Strafe des Kreml dafür, so hat er es heute gesagt, dass er nicht gestorben sei. So hat er es heute vor Gericht formuliert. Würden Sie das eben auch so sehen? Hat Putin tatsächlich Angst vor Nawalny?
Ja, ich glaube, dass er schon Nawalny fürchten muss, beziehungsweise das, was um Nawalny herum passiert. Es gibt ja seit langer Zeit Proteste in ganz fernen Regionen, die wir eigentlich gar nicht kennen. Wer wusste schon, wo Chabarowsk liegt? Aber es sind eben nicht mehr nur Proteste in Moskau, St. Petersburg und vielleicht Jekaterinburg, sondern es gibt Proteste in den Peripherien, weit entfernt von Moskau, sehr entschieden und auch sehr lang andauernd schon. Und jetzt eben Proteste in über 100 Städten. Das sind ja nicht nur Pro-Nawalny-Proteste, sondern da kocht eben vieles hoch. Das schlechte Corona-Management, der dramatisch schlechte Zustand im Gesundheitswesen, der Verfall der Währung, damit die Absenkung des Lebensstandards und der Zuspruch, den Putin hatte, zum Beispiel nach der Annexion der Krim, der hat sich eben wieder verflüchtigt und der Alltag ist eingezogen und der wird nicht besser, sondern schlechter.
Sie haben die Proteste angesprochen. Auch heute vor dem Gerichtsgebäude wurde protestiert. Russlandweit, Sie haben es gesagt. Was bedeutet das Urteil jetzt für diesejenigen Menschen, die sich in Russland für mehr Demokratie einsetzen?
Wir müssen einfach sehen, dass die Zahl der Verhaftungen gigantisch groß ist und dass daraus auch Urteile hervorgehen werden. Das heißt, Menschen werden entweder zu vermutlich überschaubaren Haftstrafen zunächst einmal verurteilt, aber es werden auch viele Menschen zu sehr hohen Geldstrafen verurteilt, was natürlich, wenn man sowieso ein schmales Einkommen hat, ein schmales Rubeleinkommen hat, sehr wehtut. Also im Grunde genommen geht es im Augenblick darum, alles auszutreten, was in der Gesellschaft Widerspruch sein könnte. Wir sollten uns klar machen, dass es ja nicht erst jetzt um die Niederschlagung der Protestbewegung geht, sondern dass wir seit Jahren jetzt eine Vielzahl von Gesetzen haben, die der Zivilgesellschaft die Luft abschnüren, allem voran das sogenannte Agentengesetz. Also jeder junge Amnesty International Mitarbeiter muss sich als ausländischer Agent bezeichnen, weil finanzielle Unterstützung aus dem Westen kommt. Es gibt die Gesetzgebung über unerwünschte Institutionen, bei denen man sich strafbar macht, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Es wird eben alles ausgereizt, auch an Gesetzgebungsverfahren, was gesellschaftliche Bewegung und Protest und Widerspruch möglich machen könnte.
Kommen wir nochmal zu Nawalny zurück. Was bedeutet das Urteil jetzt für ihn und auch für seine politischen, persönlichen Ambitionen?
Er wird gewusst haben, welches Risiko er eingeht. Ich habe Sorge um jemanden, der einen solchen Giftanschlag überlebt hat, von dem nun international anerkannt ist, dass die Substanz aus russischen Beständen kam und auch inzwischen durch den investigativen Journalismus sehr deutlich klar ist, wo die Spuren hinführen. Ich hoffe, dass er die Statur hat, also auch die gesundheitliche Statur, um diese Zeit unbeschadet zu überstehen. Ich kenne noch Sergej Magnitsky, sein Steueranwalt, der innerhalb eines Jahres, nachdem er angezeigt hatte, Korruption aus dem Innenministerium, in der Haft so schlecht behandelt worden ist, dass er schließlich in der Haft gestorben ist. Und insofern habe ich schon auch Sorge um das Leben von Nawalny.
Es gab Reaktionen, Kritik aus den USA, Großbritannien, Kritik an dem Urteil, die Forderung nach der Freilassung auch in Deutschland, unter anderem von Außenminister Maas, auch von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Reichen solche Forderungen oder müsste es weitere Reaktionen geben, Sanktionen?
Ich glaube, dass die Forderungen alleine nicht reichen. Ich glaube, dass die Psychologie im Kreml, insbesondere von Präsident Putin, gerade ist, das interessiert mich nicht und ich zeige euch auch, dass es mich nicht interessiert. Das würde erst Wirkung haben, wenn wir bereit sind, eben auch schmerzhafte, und zwar schmerzhafte Folgen einzugehen, also dem Kreml zu zeigen, das kostet euch was. Und das ist in Deutschland, jeder weiß es, Nord Stream 2, diese innerhalb Europas uns zunehmend isolierende Entscheidung, dass Deutschland mit Russland und mit Gazprom, ja faktisch mit dem Kreml-Regime, seine eigenen Geschäfte macht. Und solange Deutschland an diesem Projekt festhält, egal was passiert in Russland, wird Putin das als Zeichen nehmen, dass er nichts zu befürchten hat. Und dann kann man sehr wohl seine Sorge ausdrücken und sein Missfallen. Aber das hat eben kein Unterfutter. Und es braucht ein Unterfutter, wo der Kreml spürt, es kostet uns etwas.
Die Einschätzung von Marie-Louise Beck von der Denkfabrik Liberale Moderne. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. War es ein Impfgipfel oder war es ein Treffen ohne Wert? Darüber wurde heute diskutiert, nachdem sich gestern Kanzlerin Merkel, einige ihrer Minister und die Spitzen der Länder zusammengeschaltet hatten. Mit dabei dieses Mal auch die Pharmafirmen, von denen im Moment so viel abhängt, wie es weitergehen kann mit der Impfung gegen das Coronavirus in Deutschland. Johannes Kuhn fasst die Debatte zusammen.
Die Opposition im Bundestag ist sich einig. Der Impfgipfel war ein Flop.
Wir hätten gerne gesehen, dass gestern auch konkrete Beschlüsse gefasst worden wären, die mindestens in Aussicht stellen, dass die Situation beim Impfen sich in unserem Land verbessert. Dazu ist es leider nicht gekommen.
So FDP-Chef Christian Lindner. Die AfD spricht von einer Showveranstaltung, die Linke von einer Werbebühne für die Pharmabranche. Und Grünen-Co-Chef Robert Habeck wundert sich.
Das verstehe ich auch handwerklich nicht, dass man sich trifft mit allen Ministerpräsidenten der Bundesregierung und sagt, beim nächsten Mal schaffen wir die Faktenlage.
Kritik an der Unverbindlichkeit der Veranstaltung kam auch aus Teilen von Wirtschaft und Patientenverbänden. Die Gipfelbeteiligten dagegen hoffen, dass zumindest die organisatorischen Probleme der vergangenen Wochen eingedämmt werden können. Konkret hat die Bundesregierung angekündigt, einen nationalen Impfstofflieferplan vorzulegen. Mehr Planungssicherheit sei dringend notwendig, so Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags am Morgen im Deutschlandfunk.
Wann kommt welcher Impfstoff in welchem Maß und wann kann welches Impfzentrum beliefert werden? Ich muss wissen, wann kann ich im Impfzentrum X tatsächlich über Impfstoff verfügen, denn nur dann kann ich da Termine vergeben.
Der Planungssicherheit entgegen stehen Komplexität und Unwägbarkeiten bei Lieferketten und Impfstoffproduktion. Und so stehen die Prognosen, die die Bundesregierung abgibt, unter Vorbehalt. 18 Millionen Impfdosen im ersten Quartal, 77 Millionen im Frühjahr, 126 Millionen im Sommer. Bis Ende des Sommers werde man allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel nochmals betont. Ein gutes Ziel, so Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Dieses Ziel ändert nichts daran, dass wir jetzt in den nächsten beiden Monaten nicht ausreichend Impfstoff haben, um wenigstens die Gruppen abzusichern, die besondere Risiken tragen. Und das ist schon bitter.
Die Impfstoffhersteller hatten während des Impfgipfels betont, dass man bereits auf Hochtouren produziere, bis März also nicht mit weiteren Steigerungen zu rechnen sei. Zudem sei man selbst von Zulieferern abhängig. Argumente, die offensichtlich überzeugten. Die Länder sehen den schwarzen Peter bei der EU-Kommission und ihrer Einkaufspolitik. Da sich nun der Verlauf der kommenden Monate abzeichne, müsse die Strategie angepasst werden, so Markus Söder am Morgen in der ARD.
Wenn jetzt klar ist, dass im ersten Quartal weniger passieren kann, dann im zweiten oder dritten sehr viel mehr, müssen auch die jeweiligen Priorisierungen, aber auch die Kapazitäten angepasst werden. Aber jetzt muss auch das Erwartungsmanagement neu gemacht werden. Es war ja zu Beginn der Impfung so der Eindruck, jetzt geht es los, jetzt kann innerhalb weniger Wochen alle geimpft werden. Jetzt, glaube ich, ist die Dämpfung da.
Die Debatte um die Impfstrategie geht unterdessen fließend in die Diskussion über das nächste Bund-Länder-Treffen kommende Woche über. Flächendeckende Großlockerungen werden angesichts der britischen Virusmutante nicht erwartet, obwohl derzeit die Infektionszahlen sinken. Nach Schleswig-Holstein legte heute allerdings mit Niedersachsen ein weiteres Bundesland zumindest Ideen für einen Lockerungsstufenplan vor.
Der Bericht aus Berlin von Johannes Kuhn. Weiterhin Streit gibt es um den Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca. AstraZeneca hatte vergangene Woche angekündigt, deutlich weniger Impfdosen an die EU zu liefern. In der Diskussion, ob dies ein Vertragsbruch war, legten beide Parteien sogar den bis dahin geheimen Vertrag in Teilen offen. Zu einer einvernehmlichen Klärung hat dies aber nicht geführt, wie Peter Kapern aus Brüssel berichtet.
18 Millionen Impfstoffdosen im Januar, 33 Millionen Impfstoffdosen im Februar und weitere 55 Millionen im März. Mit diesen Lieferungen der drei bislang in der EU zugelassenen Impfstoffe können die EU-Bürger im ersten Quartal rechnen. Zusammen also 106 Millionen Dosen, so die EU-Kommission heute in Brüssel. Mit der Veröffentlichung dieser Zahlen versucht die Brüsseler Behörde aus der Defensive zu kommen. Vor allem in Deutschland wird ihr vorgeworfen, dass sie zu wenige Impfstoffe zu langsam beschafft hat und dabei auch noch zu sparsam gewesen sei. Die 106 Millionen Impfstoffdosen müssen den Worten der Kommissionspräsidentin zufolge noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. In einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen machte Ursula von der Leyen klar, dass sie davon ausgeht, dass der Pharmakonzern AstraZeneca seine Lieferungen noch aufstocken wird. AstraZeneca hatte die EU-Kommission vor 1,5 Wochen informiert, dass die Lieferungen im ersten Quartal drastisch um 60% gekürzt würden. Das hatte zu einer offenen Machtprobe zwischen dem Unternehmen und der Brüsseler Behörde geführt. AstraZeneca besserte seine Lieferzusagen danach von 31 Millionen Dosen im ersten Quartal auf 40 Millionen Dosen. Ursula von der Leyen aber reicht das nicht. Wir erwarten, dass wir die gekappten Dosen zurückerhalten, sagte sie in dem Zeitungsinterview und fügte hinzu, wir werden bald Beweise dafür haben, dass EU-Impfstoffe an andere verkauft werden und AstraZeneca muss sie zurückgeben. Die Beweise erbringen soll der sogenannte Transparenzmechanismus. Wer Covid-Impfstoffe aus der EU exportieren will, der muss sich dafür vorab eine Genehmigung besorgen. Die erhält der Exporteur aber nur, wenn er auch offenlegt, welche Impfstoffe er in den vergangenen 3 Monaten in welche Drittstaaten geliefert hat. Seit dem Wochenende gilt dieser Mechanismus und heute wurde er zum ersten Mal angewendet.
We have already been receiving requests for deliveries.
Wir haben 2 Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen erhalten, einen für Kanada und einen für Großbritannien, so Kommissionssprecherin Miriam Garcia-Ferrer. Beide seien genehmigt worden, was beweise, dass die Kommission den Mechanismus nur in wenigen Fällen nutzen will.
Really use it in very limited cases.
Nutzen will die EU den Mechanismus, um den Export von Impfstoffen zu verhindern, die einem gültigen Liefervertrag zufolge eigentlich der EU zustehen. Und genau das ist der Verdacht im Falle AstraZeneca, dass nämlich Impfstoffdosen, die der EU vertraglich zustehen, in Großbritannien gelandet sind. Das Unternehmen hatte von der EU 336 Millionen Euro für die Produktion von Impfstoffen auf auf Vorrat erhalten. Jetzt kann der Konzern aber nur einen Bruchteil dieser Impfstoffe liefern. Trotzdem gibt es Kritik überzeugter Freihändler daran, dass die EU im Zweifel zum Mittel eines Exportverbots greifen will. Kritik, die Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, heute zurückwies.
An Exportban must be an option on the table for the European Union. Europe should not be naive.
Ein Exportverbot müsse als Option auf dem Tisch bleiben, so Weber. Europa solle da nicht naiv sein. Unterdessen schwillt der Streit mit der britischen Regierung um den Transparenzmechanismus weiter. Am vergangenen Freitag hatte die EU-Kommission für einige Stunden erwogen, Impfstoffexporte auch an der inneririschen Grenze zu kontrollieren. Also genau dort, wo laut Brexit-Vertrag keine Kontrollen stattfinden sollen. Nach empörten Reaktionen in London, Dublin und Belfast war die EU-Kommission noch in der Nacht zurückgerudert. Nun soll morgen bei Gesprächen auf höchster Ebene Schadensbegrenzung betrieben werden.
Der Bericht aus Brüssel von Peter Kapern. Und die eben angesprochene, an der eben angesprochenen irisch-nordirischen Grenze ist die Irritation immer noch groß über den kurzzeitigen Vorstoß der EU vom vergangenen Freitag dort entgegen dem Brexit-Abkommen doch zu kontrollieren. Aus London dazu Christine Heuer.
Die Spannungen in Nordirland wachsen, nicht erst seit die Europäische Kommission kurzfristig Artikel 16 des Nordirland-Protokolls ziehen wollte, aber seitdem umso mehr. In den letzten Tagen gab es Anzeichen dafür, dass pro-britische Unionisten Angriffe, vielleicht sogar Anschläge auf nordirische Grenzbeamte planen könnten. Die Behörden sind alarmiert. Gestern Abend zogen zuerst die Nordiren ihre Zöllner von Häfen zurück, an denen der Warenverkehr vom Mutterland auf den britischen Teil der irischen Insel abgewickelt wird. Heute tat die Europäische Kommission dasselbe. Vor allem in Larne, nördlich von Belfast, hat es Einschüchterungsversuche gegeben. Bürgermeister Peter Johnston.
There was graffiti put on the wall directly threatening our staff.
Es wurden Graffiti mit klaren Drohungen gegen unsere Angestellten auf Wände geschmiert. Zuletzt wurde beobachtet, dass man die Autokennzeichen unserer Hafenmitarbeiter notiert hat. Das ist ziemlich unheimlich.
Taking registration plate numbers from staff who were coming to and from the port. So that was quite sinister.
Unheimlich sind diese Vorkommnisse vor allem, weil Larne im Nordirland-Konflikt eine Hochburg der Unionisten war. Die Lage dort beruhigte sich erst nach dem Karfreitagsabkommen, das 1998 Frieden für die Region brachte. Zuletzt aber, nach dem Brexit, wurde es in Larne und anderen Teilen Nordirlands wieder ungemütlich. Der Grund für pro-britische Nordiren ist das Nordirland-Protokoll im Austrittsvertrag schlicht Teufelszeug. Es sorgt dafür, dass die Grenze zwischen Irland und Nordirland unsichtbar bleibt. Dafür generiert es aber eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens in der Irischen See. Mit Warenkontrollen an nordirischen Häfen.
The tensions have been rising. This isn't something that's happened overnight.
Die Spannungen sind allmählich gewachsen. Das ist nicht über Nacht passiert. Wir haben zusehen können, wie das Protokoll nicht nur den Hafen von Larne, sondern ganz Nordirland beschädigt hat. Jetzt mehr denn je fordern wir Westminster auf, das ernst zu nehmen und Lösungen zu finden.
Es ist Zeit für uns, to be calling on Westminster to take stock of that and see what the resolutions are.
Westminster, das ist nicht nur die Regierung in Downing Street, sondern auch das Parlament. Dort wurde wegen der jüngsten Ereignisse heute Mittag über Nordirland debattiert. Im Unterhaus stellte sich Kabinettsminister Michael Gove den Fragen der Abgeordneten. Und wieder, was gefragt wurde, zeigt ziemlich deutlich, wohin die Reise aus Sicht konservativer Hardliner gehen soll. Weg vom Nordirland-Protokoll nämlich. Der frühere Tory-Chef Ian Duncan Smith mit seiner Frage an Michael Gove.
Does he not agree that the reality though is that the protocol is simply not working?
Stimmen Sie zu, dass das Protokoll einfach nicht funktioniert? Wie wollen Sie verhindern, dass Gewerbetreibende einfach nichts mehr nach Nordirland liefern? Wie wollen Sie kurz- und langfristig das Chaos durch dieses Protokoll beheben?
What will you do short-term and longer-term to rectify the mess? That is becoming obvious with this particular protocol.
Was Ian Duncan Smith meint, London soll nun selbst Artikel 16 aktivieren und das Nordirland-Protokoll am besten ganz abschaffen. Die Hardliner bei den Tories schließen sich also den Forderungen der demokratischen Unionisten an, die Nordirland regieren. Das kann Downing Street in Schwierigkeiten bringen, will es den Brexit-Vertrag mit der EU nicht gefährden. Heute hat die Regierung erst einmal angekündigt, mit Brüssel über die Schwierigkeiten mit dem Protokoll reden und sie möglichst rasch lösen zu wollen.
Der Bericht aus London von Christine Heuer. Und um 23.34 Uhr kommen wir hier im Deutschlandfunk zu Berichten in Kürze. Einen Tag nach dem Putsch in Myanmar gibt es weitere internationale Reaktionen. Stefan Überbach.
Die EU verschärft noch einmal den Ton und droht der Militärführung in Myanmar mit neuen Sanktionen. Die Europäische Union werde alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass die Demokratie die Oberhand gewinne, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der 27 Mitgliedstaaten. Den Putsch der Armee verurteilt die EU als inakzeptablen Versuch, den Willen des Volkes von Myanmar gewaltsam zu stürzen. Die Wahl Anfang November sei ein wichtiger Meilenstein für den demokratischen Übergang des Landes. Das Ergebnis, mit Gewalt umzustoßen, sei illegal und widerspreche den Prinzipien der Demokratie. Der europäische Chefdiplomat Josep Borrell fordert im Namen der gesamten EU das Militär dazu auf, alle Festgenommenen sofort und ohne Bedingungen freizulassen. Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit müssten respektiert, der Ausnahmezustand beendet werden. Außerdem verlangt die EU, die Zivilregierung wieder einzusetzen und das neu gewählte Parlament zu eröffnen. Die Europäische Union hat gegen Myanmar bereits wegen massiver Menschenrechtsverletzungen und der Gewalt gegen Minderheiten wie den Rohingya ein Waffenembargo verhängt. Zusätzlich gilt ein Exportverbot für Produkte, die zur Unterdrückung der Bevölkerung genutzt werden könnten, wie etwa Nachtsichtgeräte oder Wasserwerfer, aber auch Helme und Schilde. Diese Sanktionsliste könnte jetzt erweitert werden.
In Italien ist die Bildung einer neuen Regierung zunächst gescheitert. Staatspräsident Mattarella will jetzt eine Expertenregierung ins Amt bringen. Jörg Seiselberg.
Der Staatspräsident setzt jetzt auf Mario Draghi. Für den Vormittag hat Mattarella den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank in den Präsidentenpalast bestellt. Zuvor hatte Mattarella angekündigt, er werde in Kürze eine hochrangige Persönlichkeit beauftragen, eine Regierung zu bilden. Der Staatspräsident rief alle Parteien im Parlament auf, eine solche institutionelle Regierung zu unterstützen. Neuwahlen schloss Mattarella aus. In der derzeitigen Pandemiesituation sei kein wochenlanger Wahlkampf möglich. Das Land brauche schnell eine handlungsfähige Regierung. Für eine parteiübergreifende Koalition, wie sie jetzt vom Staatspräsidenten gewünscht ist, ist Draghi in Italien seit Monaten im Gespräch. Draghi selbst aber hat sich zu eventuellen politischen Ambitionen bislang nicht geäußert. Vor Mattarellas Ankündigung, nun auf eine institutionelle Regierung zu setzen, war der Versuch gescheitert, eine erneute Mitte-Links-Koalition in Italien zu bilden. Nach 4 Tagen Sondierungsgesprächen hatte Parlamentspräsident Fico am Abend Mattarella berichtet, die beteiligten Parteien hätten keine Einigung erzielen können.
Nur knapp ein Drittel der Abgeordneten des Bundestags sind weiblich. Einen Antrag, die Parteien zu einer geschlechterparitätischen Aufstellung der Kandidierenden zu zwingen, hat das Bundesverfassungsgericht heute zurückgewiesen. Gigi Deppe.
Wie erwartet haben die 8 Richterinnen und Richter des Zweiten Senats die Wahlprüfungsbeschwerde abgewiesen. Sie monieren, die klagenden Frauen hätten nicht genügend begründet, warum den Parteien vorgeschrieben werden soll, wie viele Männer und Frauen auf den Wahllisten stehen. Es sei zwar richtig, dass das Grundgesetz die Gleichstellung von Männern und Frauen gebiete, aber wie er das erreicht, da habe der Gesetzgeber durchaus einen Spielraum. 10 Frauen hatten die Bundestagswahl von 2017 angefochten. Sie sagen, nur 30% weibliche Abgeordnete. Das würde das Wahlvolk, in dem es gut 51% Wählerinnen gibt, nicht korrekt repräsentieren. Das sei schlicht undemokratisch. Ob die Richter irgendwann mal dieser Sicht folgen, wenn die Klägerinnen sie ausführlicher begründen sollten, ist allerdings noch nicht sicher. Weitere Entscheidungen zu diesen Grundsatzfragen sind jedenfalls zu erwarten, denn es liegen in Karlsruhe noch 3 andere Beschwerden.
Im Achtelfinale des DFB-Pokals musste heute ein weiterer Bundesligist die Segel streichen. Leverkusen unterlag gegen Rot-Weiß Essen und ist ausgeschieden. Auch Dortmund musste gegen Paderborn in die Verlängerung, die vor wenigen Minuten endete. Christian Schulze.
Es war ein knapper Erfolg für Borussia Dortmund mit viel, viel Arbeit. Und dabei fing der Abend so gut an. Eine frühe 2:0-Führung für die Gastgeber stand bereits nach 16 Minuten auf der Anzeigetafel. Emre Can und Jadon Sancho hatten getroffen. Doch Dortmund verpasste es, diese Anfangsüberlegenheit weiter auszuspielen. Paderborn kämpfte sich zurück in dieses Spiel, vergab in der ersten Halbzeit noch Torchancen. Doch dann in der 80. Minute der Anschlusstreffer. Es wurde hochdramatisch in der letzten Minute der Nachspielzeit. 94. Minute. Zunächst das vermeintliche 3:1 durch Haaland für Dortmund, doch dann der Videobeweis. Vorher gab es einen Foul im Dortmunder 16er und den Elfmeter für Paderborn, den verwandelte Owusu, brachte den SCP in die Verlängerung. Doch in der 95. Minute machte Haaland ein durch den Videoassistenten lange überprüftes Tor, das letztlich zu Recht zählte. 3:2 für Dortmund, das am Ende der Endstand. Dortmund im Viertelfinale.
Und das Geschehen an der Frankfurter Börse fasst jetzt Viktor Goitka zusammen.
Heute greift an der Börse der Monatsanfangseffekt. Denn in den ersten Tagen eines neuen Monats strömt oft frisches Geld ans Parkett. In den Fondsgesellschaften geben die Chefs neue Budgets frei und die können die Geldprofis dann investieren. Der DAX steigt deswegen um 1,5% auf 13.835 Punkte. Im Gespräch heute Alibaba-Aktien. Der chinesische Online-Händler konnte zwischen Oktober und Dezember knapp 40% mehr Umsatz machen. Vor allem das Online-Shopping-Event Singles Day hat die Kassen klingeln lassen. Aber die chinesischen Behörden scheinen sich das Unternehmen momentan offenbar ganz genau anzuschauen. Und der Chef, Jack Ma, schien wochenlang wie vom Erdboden verschluckt. Anleger trauen der Sache deswegen nicht. Die Titel von Alibaba geben an der Börse leicht nach. Kaufen und verkaufen, das geht nicht nur bei Alibaba oder an der Börse, sondern auch bei Autohändlern. Und ein solcher will jetzt an die Börse. Auto 1, die Online-Plattform in Deutschland, handelt mit Gebrauchtwagen. Beim Börsengang an diesem Donnerstag will das Unternehmen 1,8 Milliarden Euro einspielen. Denn bislang kauft man nur Autos unter der Domain Wir kaufen dein Auto. Bald will Auto 1 aber auch Gebrauchtwagen verkaufen und dafür eine eigene Plattform aufbauen. Da kommt das Geld aus dem Börsengang gerade recht. Ob die Anleger dann kaufen oder verkaufen, das muss sich zeigen.
Der Bericht von der Frankfurter Börse von Viktor Goitka am Ende unserer Kurzberichte. Ist der Bundesverband der AfD aus Sicht des Verfassungsschutzes ein Verdachtsfall Rechtsextremismus? Darüber berät ja gerade das Bundesamt. Den sogenannten Flügel und die Jugendorganisation der Partei hatte das Bundesamt bereits vor einiger Zeit zu einem solchen Verdachtsfall erklärt. Auch einzelne Landesämter im Osten können die jeweiligen AfD-Landesverbände bereits mit nachrichtendienstlichen Methoden überwachen lassen. Eine Möglichkeit, die jetzt offenbar auch der sächsische Verfassungsschutz hat. Daniela Karls.
In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg werden die Landesverbände der AfD bereits als Verdachtsfall geführt. Das bedeutet konkret, dass der Verfassungsschutz die AfD dort mit mehr Mitteln überwachen darf, beispielsweise mit der Hilfe von V-Leuten. Auch Telefone könnten abgehört werden. Sachsens Verfassungsschutz hat nach MDR-Informationen nun nachgezogen und die AfD nach langer Prüfung nun auch zum Verdachtsfall erklärt. Politische Beobachter wundert das nicht. Beispielsweise Steffen Keilitz vom Dresdner Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung.
Also ich halte diese Entscheidung für lange für überfällig. Die Kriterien für eine Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall sind klar erfüllt nach meiner Einschätzung.
So sei die sächsische AfD beispielsweise nach wie vor vom rechtsextremistischen Flügel dominiert, obwohl der offiziell als aufgelöst gilt, ist Steffen Keilitz überzeugt. Die AfD selbst ist empört. Sie will sich mit juristischen Mitteln wehren, auch dagegen, dass über die Einstufung als Verdachtsfall in Sachsen nun öffentlich diskutiert wird. Landeschef Jörg Urban.
Als erstes werden wir Strafanzeige erstatten, weil das Durchstechen der Einstufung als Verdachtsfall laut sächsischem Verfassungsschutzgesetz nicht sein darf. Strafanzeige gegen unbekannt.
Zudem bereitet die sächsische AfD eine Klage gegen ihre Einstufung als Verdachtsfall vor. Jörg Urban sagt, dass der Verfassungsschutz von der Regierung instrumentalisiert werde, um die AfD zu zersetzen, so sein wörtliches Zitat. Kerstin Köditz von der Linksfraktion im Sächsischen Landtag hält den Vorwurf der AfD, dass der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert werde, nicht für glaubwürdig.
Wir haben dieser Tage im Landtag eine Debatte, wo die AfD wiederum, wenn es gegen links geht, den Verfassungsschutz noch weiter aufblähen möchte. Also nur dann, wenn es gegen sie geht, wird er politisch instrumentalisiert. Wenn es gegen andere geht, dann ist es plötzlich kein politisches Instrument.
Man kann davon ausgehen, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz auch auf dem Parteitag der AfD am kommenden Wochenende eine Rolle spielen wird. Die AfD will sich mit bis zu 600 Mitgliedern in der Dresdner Messe treffen, um die Landesliste für die Bundestagswahl zu wählen.
Der Bericht aus Sachsen von Daniela Karls. Wissenschaftsexzellenz, globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit sowie Innovation in Europa, das sind die Schwerpunkte des EU-Forschungsprogramms mit Namen Horizon Europe, das die Kommission heute in Brüssel vorgestellt hat. Die Details hat Paul Vorreiter.
Knapp 96 Milliarden Euro umfasst Horizon Europe, mit dem europäische Forschung bis 2027 vorangetrieben werden soll. Die Vorstellung des Rahmenprogramms fiel mitten in den Lockdown. Wenig überraschend, dass EU-Wissenschaftskommissarin Maria Gabriel den Nutzen europäischer Forschung für die Überwindung der Corona-Krise hervorhob.
Yes, in current times we cannot underestimate the leading role.
In dieser Zeit lässt sich die Rolle, die europäische Innovation für unsere Zukunft spielt, nicht unterschätzen. Ohne das könnten wir uns nicht auf Corona testen lassen, es behandeln oder sich davor schützen. Wir sind sehr stolz, dass europäische Unternehmen unterstützt werden konnten, wie CureVac und BioNTech, die eine neue Generation an Impfstoffen herstellen. Nach einer Konferenz mit Wissenschaftlern, Unternehmensvertretern und Politikern aus verschiedenen Ländern zeigte sich Maria Gabriel zuversichtlich, dass Forscherinnen und Forscher sowie Entwickler die entscheidenden Informationen erhalten haben, damit sie bei dem Programm mitmachen können. Auch zeigte sie sich froh, dass mehr Geld in die Hand genommen wurde als für das Vorgängerprogramm.
Even with only 27 member states, it still represents a 30%.
Auch wenn mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs nur noch 27 Länder zahlen können, sind die Mittel um 30% gestiegen. Von dem Geld wird etwa auch ein Drittel an Klimaziele geknüpft sein. Allerdings waren im Vorfeld der Einigung zwischen Mitgliedsländern, Parlament und Kommission auf den EU-Haushalt die Erwartungen an das Programm viel weitreichender. Wissenschaftler hatten in offenen Briefen davor gewarnt, dass das Geld nicht reichen würde, um etwa mit Wissenschaftsstandorten wie den USA und China mithalten zu können. Auch das EU-Parlament hatte eine Summe von 120 Milliarden Euro für das Programm ins Auge gefasst. Das Geld von Horizon Europe soll in die Bewältigung globaler Herausforderungen wie den Klimawandel und die Digitalisierung fließen, aber auch in die Förderung von Wissenschaftsexzellenz sowie eine bessere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Letzte formelle Schritte sind noch im Frühjahr zu erledigen, damit das Programm starten kann. Für die Finanzierung von bereits bestehenden Projekten gibt es Übergangsregelungen.
Über das neue EU-Forschungsprojekt Horizon Europe berichtete Paul Vorreiter. Über 75 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs jetzt her und so werden sie immer weniger, die alliierten Veteranen, die damals Nazi-Deutschland besiegt haben. Einer von ihm war im Frühjahr und im Sommer noch einmal bekannt geworden, der britische Captain Tom Moore. Er sammelte Geld für den britischen National Health Service mit einem Rollator-Spendenlauf. Unter anderem für diese Spendensammlung wurde im Sommer von der Queen zum Ritter geschlagen. Jetzt ist Tom Moore im Alter von 100 Jahren gestorben. Thomas Spickhofen.
When you walk through a storm, hold your head up high.
Captain Tom war nicht nur der älteste Chartbreaker, den das Vereinigte Königreich je gehört hat, sondern auch der Mann, den die Briten ins Herz geschlossen haben, wie wohl keinen zweiten im Corona-Jahr 2020.
At the end of the storm, there's a golden sky.
Im April 2020, als den Briten dämmert, dass es schlimm wird mit Corona, ist es der da noch 99-jährige Kriegsveteran Tom Moore, an dem sie sich aufrichten. 100 Runden dreht Captain Tom mit seinem Rollator in seinem Hinterhof, um 1.000 Pfund zu sammeln für die Männer und Frauen des vom Kollaps bedrohten Gesundheitsdienstes NHS. Seine einfache Botschaft in der schweren Zeit lautet: Denkt daran, morgen wird wieder ein guter Tag und am Ende sollten wir da alle durchkommen.
Things will get better and we shall get through this very difficult time. So please remember that tomorrow is a good day and that we shall all get through it in the end. Sweet silver song.
Am Ende sind es umgerechnet mehr als 35 Millionen Euro, die mit der Hilfe von Captain Tom für den NHS zusammenkommen. Der Premierminister Boris Johnson ehrt ihn.
Spirit of optimism and energy shown by Captain Tom Moore.
Und der Thronfolger Nummer 2, Prinz William.
It's wonderful that everyone kind of is being inspired by his story and his determination.
Und sogar der verlorene Sohn Prinz Harry meldet sich aus Amerika.
Congratulations to Tom. I mean, I think what he's done is utterly amazing.
Walk on through the wind, walk on through the rain.
Zum 100. Geburtstag erhält Captain Tom 140.000 Briefe aus aller Welt. Die Royal Air Force ernennt ihn zum Ehrenoberst, die Post druckt einen Glückwunsch auf hunderttausende Karten, die Bahn benennt einen neuen Hochgeschwindigkeitszug nach ihm und die Queen schlägt Captain Tom zum Ritter. Da allerdings hat er doch auf einmal ein kleines bisschen Sorge. Ich freue mich darauf, aber...
I'm looking forward to that. I hope she's not very heavy-handed with the sword, but then I might be rather a poor old weak soul.
Er hoffe, die Queen könne ordentlich mit dem Schwert umgehen, sonst sei er bald eine verlorene Seele. In den Herzen seiner britischen Landsleute wird die Seele von Captain Tom weiterleben.
Über den Tod des spendensammelnden Weltkriegsveteranen Tom Moore war das der Bericht von Thomas Spickhofen. Und zum Ende der Sendung schauen wir noch einmal in die USA. Dort hat der Senat zwei weitere Minister aus Joe Bidens neuer Regierung bestätigt. Alejandro Mayorkas wird Heimatschutzminister und Pete Buttigieg wird Verkehrsminister. Außerdem macht Joe Biden gerade eine Reihe von Dekreten seines Vorgängers Donald Trump rückgängig. Auch für heute waren eine Reihe von präsidentiellen Verfügungen angekündigt. Es geht um das Thema Einwanderung. Angekündigt war eine Modernisierung des Einwanderungssystems der USA. Die Frage an unsere Korrespondentin Doris Simon in Washington: Was wird Biden ändern? Welche Verfügungen sind geplant?
Ja, zum Beispiel soll eine Taskforce Vorschläge machen, wie Eltern und Kinder wieder zusammengebracht werden können, die beim Grenzübertritt in die USA von den Behörden getrennt wurden. Das Vorgehen hatte Donald Trump zur Abschreckung von Einwanderern angeordnet. Und immer noch sollen über 500 Kinder von ihren Eltern getrennt sein, weil die US-Behörden die Eltern nicht haben finden können. Biden hat heute auch die Überprüfung der Regelungen angeordnet, mit denen die Grenze zu Mexiko de facto seit Jahren geschlossen ist für Asylsuchende. Asyl konnte zuletzt eben nur noch von jenseits der Grenze beantragt werden. Andere Ziele eines dreiteiligen Plans, die kennt man ein bisschen auch aus der EU-Einwanderungsdiskussion. Die amerikanische Regierung will zum einen die Ursachen der Migration in den Herkunftsländern in Lateinamerika angehen. Und sie will erreichen, dass möglichst viele Migrantinnen, Asylbewerber Aufnahme und Schutz in Ländern nahe ihrer Heimat finden. Und sie erinnern sich, die ersten Schritte zu einer Umkehr der Einwanderungspolitik von Trump hatte Biden ja direkt nach seinem Amtsantritt gemacht. Dem Kongress liegt ein Gesetz vor, das einen mehrjährigen Weg zur Staatsbürgerschaft vorsieht für die fast 11 Millionen Einwanderer ohne Papiere. Und auch der Stopp des Mauerbaus hatte Biden verfügt und ein Ausweisungsverbot für junge Migrantinnen ohne Aufenthaltsstatus.
Was bedeuten diese Änderungen in der Migrationspolitik?
Aus meiner Sicht zweierlei. Einmal sagt der US-Präsident erneut, ich werde unser Einwanderungssystem reformieren und dafür die Politik der vergangenen 4 Jahre abwickeln. Aber die Erklärung heute, die Erlasse heute sagen auch, es gibt keine schnellen Veränderungen. Die US-Regierung will ein geordnetes Einwanderungs- und Asylsystem wieder. Sie will auch den Blick auf Einwanderung, Asyl verändern. In den letzten 4 Jahren ging es ja vor allem um Ausweisung, Grenzen, Mauern. Und Biden hat eine grundlegend andere Sicht. In einer Unterlage des Weißen Hauses heißt es dazu wörtlich, Einwanderer seien wesentlich dafür, wer wir als Nation sind und entscheidend für unsere Bestrebungen für die Zukunft, auch als Land der Möglichkeiten. Der dreiteilige Plan macht aber auch klar, einerseits will man humanitäre Grundregeln wie das Asylrecht wieder einführen, aber man will auch nicht Millionen von Menschen signalisieren, ihr könnt alle kommen und hier Asyl beantragen, denn es ist ja jetzt schon so, es drängen gerade jetzt immer mehr unbegleitete Minderjährige wieder über die US-Südgrenze und die Behörden tun sich gerade in Covid-Zeiten schwer, die überhaupt unterzubringen. Und natürlich emotionalisiert das Thema Einwanderung in beide Richtungen, bei denen, die endlich eine Reform wollen, aber auch bei den vielen Millionen US-Bürgern, die einer Umkehr der bisherigen Politik kritisch gegenüberstehen.
Noch kurz die Einschätzung, ein liberales Einwanderungsrecht, das war ja eine Forderung vor allem der linken Republikaner. Ist das innerhalb der Partei noch umstritten oder steht hinter dem, was Joe Biden jetzt macht, die gesamte demokratische Partei?
Also bis jetzt ist nicht wahrnehmbar, dass es da große Kritik an dem, was vorgeschlagen ist, gibt. Das ist ja auch im Wahlkampf so gemacht worden. Natürlich sind Befürworter einer neuen Asylpolitik ein bisschen enttäuscht jetzt, weil sie sagen, man hätte auf schnelle Aktionen gehofft. Man müsse jetzt mal schauen, was die Behörden, denen man ja Zeit gibt mit diesem Plan, was die für Schritte ergreifen. Denn de facto, wie gesagt, heißt es vor allem, es passiert etwas, aber es wird dauern und es wird nicht schnell gehen. Die Pressesprecherin sagte heute auch wörtlich, es ist jetzt nicht die Zeit, um in die Vereinigten Staaten zu kommen.
Live aus Washington war das Doris Simon. Vielen Dank. Und damit kommen wir an dieser Stelle zur Presseschau mit Michael Hesse.
Kommentiert wird das Gerichtsurteil gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny. Die Berliner Tageszeitung Taz ist der Meinung, kurzer Prozess. 3,5 Jahre Haft für Alexei Nawalny wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen aus einem Verfahren von 2014. Dabei wird es ein Geheimnis des Kremls bleiben, wie der vergiftete Oppositionspolitiker, der komatös in einem Berliner Krankenbett lag, dieser Meldeverpflichtung hätte nachkommen sollen. Wann immer RegimegegnerInnen in Russland vor Gericht stehen, ist davon auszugehen, dass die Urteile schon vorher fertig in der Schublade liegen. Die Badische Zeitung aus Freiburg meint zu dem Fall: Gut möglich, dass Nawalny nun für viele Jahre im Gefängnis verschwindet. Dass der unbeugsame, teils kokette Auftritt im Gerichtssaal für lange Zeit sein letztes Hurra war. Putins Problem aber ist nicht Nawalny. Putins Problem ist das System Putin selbst. Denn Nawalny hat recht. Rings um den alternden Kreml-Chef häufen Günstlinge sagenhafte Reichtümer an, während das Land allmählich ausblutet. Putin kann Kritiker einsperren, Proteste niederknüppeln und sich wohl noch lange an die Macht klammern. Aber seine Herrschaft ist in ihrem Herbst angekommen. Für den Kölner Stadtanzeiger versprechen die Vorgänge kein gutes Ende. Ein Gerichtsprozess wird inszeniert, der Merkmale einer Farce aufweist. Was fehlt, ist die Komponente des Komödiantischen und die Aussicht auf Rettung des Helden. Themenwechsel. Es geht um die Impfstrategie der Bundesregierung und der EU in der Corona-Krise. Das Handelsblatt aus Düsseldorf übt harte Kritik. Die EU-Kommission hat die Beschaffung der Impfstoffe schlecht organisiert. Es ging nicht darum, möglichst lange auf die vermeintlich beste Chance zu warten und dann um den Preis zu feilschen. Dieses Grundproblem lässt sich auch mit einem Impfgipfel nicht reparieren. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz zieht einen Vergleich. Hätte man es wie die Russen machen und einfach zulassen sollen, um schneller impfen zu können? Ganz klar nein. Es ist mit Sputnik bislang gut gegangen. Es hätte aber auch anders laufen können. Die Volksstimme aus Magdeburg richtet den Blick auf die Coronavirus-Mutanten. Mit welchem Gegner haben wir es zu tun? Seit Oktober 2020 ist klar, dass wir es mit Corona-Mutationen zu tun bekommen. Es wäre wichtig gewesen, Labortests entsprechend auszuweiten. Wie das sehr schnell in Großbritannien oder Dänemark geschehen ist. Jens Spahn hat stattdessen nur einen kraftlosen Versuch unternommen. Die Frankenpost aus Hof bringt es auf den Punkt. Lockdowns werden verlängert und der Frust nimmt zu. Das Vertrauen in die eh oft argwöhnisch beäugte EU ist im Keller. Die Verantwortung dafür trägt Ursula von der Leyen. Die Zweifel an ihrer Führungskraft sind jetzt noch größer.
Der Blick in die Zeitungen von morgen von Michael Hesse. Vielen Dank. Und das war der Tag an diesem Dienstag. Alle Themen gibt es auch nochmal zum Nachhören auf deutschlandfunk.de. Nach Mitternacht beginnt hier die Radionacht mit der Sendung Fazit. Ein Thema darin: US-Rocksänger Marilyn Manson verliert seinen Plattenvertrag wegen Missbrauchsvorwürfen. Am Mikrofon war bis hierher Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und kommen Sie gut durch die Nacht.